ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Augenzeugen berichten, dass israelische Truppen immer tiefer in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vordringen. Fast 450.000 Menschen haben laut UN-Schätzungen die Stadt innerhalb einer Woche verlassen. Außerdem, heute vor 76 Jahren, rief Israel seine Unabhängigkeit aus. Eigentlich ein Grund zum Feiern für die Israelis. Aber kann angesichts der Lage zurzeit überhaupt sowas wie Feierstimmung aufkommen? Das hat mein Kollege Michael Latz mit unserer Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer besprochen. Und die russische Armee hat nach Angaben Moskaus ein weiteres Dorf in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eingenommen. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 14. Mai um 16.30 Uhr. Israelische Truppen sind tiefer in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vorgedrungen, das berichten Augenzeugen. Panzer haben sich demnach heute von Osten aus in weiter westlich gelegene Viertel bewegt. Die israelische Armee hat sich noch nicht zu den Berichten geäußert. Fast 450.000 Menschen haben laut UN-Schätzungen innerhalb einer Woche Rafah verlassen. Leere Straßen in Rafah, während Familien weiter fliehen auf der Suche nach Sicherheit, schreibt das Palästinenserhilfswerk UNRWA auf der Plattform X. In der Grenzstadt hatten bis vergangene Woche rund 1 Million Menschen Schutz vor Kämpfen im übrigen Gazastreifen gesucht. Verbündete wie die USA warnen Israel insbesondere wegen der befürchteten Konsequenzen für die Zivilbevölkerung immer wieder vor einer großen Bodenoffensive in der Stadt. Die hohe Zahl an zivilen Opfern im Gazastreifen wird von Israel unter anderem deshalb immer wieder angezweifelt, weil die Daten dazu von der palästinensischen Gesundheitsbehörde kommen, die von der Hamas kontrolliert wird. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat jetzt erklärt, dass sie die von der Gesundheitsbehörde täglich veröffentlichten Zahlen der Opfer unter der palästinensischen Bevölkerung für glaubwürdig halten. Laut WHO-Sprecher Christian Lindmeier ist an den Daten nichts falsch. Nach Angaben der Behörde sind in den vergangenen 24 Stunden 82 Palästinenser getötet und 234 verletzt worden. Demnach sind seit Beginn der israelischen Offensive 35.173 Palästinenser getötet und 79.061 verletzt worden. Ein Großteil davon sind Kinder und Frauen. Heute vor 76 Jahren, am 14. Mai 1948, ruft David Ben-Gurion die Unabhängigkeit Israels aus. Noch am gleichen Tag greifen die benachbarten arabischen Staaten das junge Land an. Eine Staatsgründung mitten im Krieg. Und erst Monate später geht Israel als Sieger daraus hervor. Frieden und Ruhe hat es in der Region nie wirklich gegeben und zum Jahrestag der Staatsgründung heute befindet sich Israel also wieder im Krieg. Von Feierstimmung kann daher keine Rede sein. Was ist alles anders an diesem Unabhängigkeitstag im Vergleich zu den Vorjahren? Mein Kollege Michael Latz hat mit unserer Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer gesprochen.
Ja, zuerst einmal muss man sagen, das Land ist mitten im Krieg. Das merkt man hier deutlich. Es ist alles sehr, sehr ruhig. Gleichzeitig hat es aber wieder Raketenalarme gegeben an den Grenzen Israels. Jetzt gerade vorhin wieder in der Stadt Sderot, nahe am Gazastreifen, eine 30.000 Einwohnerstadt, wo gerade sehr viele Menschen wieder zurückgekehrt sind, weil sie gedacht haben, es ist sicher. Die Hamas hat sich aber im Norden Gazas neu formiert und schießt jetzt wieder auf israelische Städte. Auch in Aschkelon, in einer weiteren Großstadt, am Gazastreifen hat es heute Morgen Alarm gegeben. Es wurden Raketen abgefangen und an der Nordgrenze ist es ebenfalls, gehen die Gefechte weiter. Auch da hat es Alarm gegeben. Die Menschen machen sich einfach Sorgen, dass dieser Krieg nicht aufhört und die meisten Feierlichkeiten wurden abgesagt. Es hätte eigentlich auch eine Parade geben sollen. Die Marine hätte ein Manöver machen sollen am Strand, also in der Nähe des Strandes, oder normalerweise gibt es auch Überflüge von Kampfjets, die eben dort so Formierungen fliegen. All das ist jetzt abgesagt. Auch Militärbasen, die sonst eigentlich für die Bürger geöffnet sind an diesem Tag, haben natürlich geschlossen. Viele Menschen sind im Krieg, also auch viele Reservisten aus der Bevölkerung sind eingezogen worden. Und man spürt auch einfach so diese gedrückte Stimmung hier. Man hat eher so das Gefühl, dass es so ein ganz ruhiges Wochenende ist, wo kaum jemand auch auf der Straße ist.
Nach dem Angriff der Hamas im Oktober, da hatte man den Eindruck, dass die Menschen in Israel ja näher zusammengerückt seien, dass dieser ganze politische Streit und die Gräben in der israelischen Gesellschaft, die es in den Vormonaten gegeben hatte, dass die unter dem Druck von außen irgendwie überwunden wurden. Wie viel ist von dieser Einigkeit jetzt noch geblieben?
Also man kann eigentlich jetzt sagen, das Land ist tief gespalten. Das sieht man natürlich auch. Es gibt Hunderttausende, die auch gestern Abend wieder gegen die Regierung hier in Tel Aviv auf die Straße gegangen sind, die regelmäßig vor den Wohnsitzen auch der Politiker campen und dort auch protestieren, die ein Ende des Krieges wollen, die verlangen, dass Israel sich auf einen Deal mit der Hamas einlässt, um die Geiseln zurückzubringen. Ganz vorne sind dabei natürlich die Angehörigen auch der Geiseln und auch ehemalige Geiseln selbst, die für ein Ende des Krieges plädieren. Aber es gibt auch die anderen Stimmen, die sagen, Israel muss sich bis zum Schluss diesen Krieg fortführen, um die Sicherheit des Landes wiederherzustellen. Und die sehen sich jetzt auch bestätigt darin, wenn sie eben sehen, dass aus dem Gazastreifen immer noch weiter Raketen kommen, auch wieder aus dem Norden, der ja eigentlich schon als relativ zerstört galt, dass sich eben die Hamas dort neu formieren konnte, ist für viele ja auch ein Zeichen, dass es ein Versagen der Regierung gibt und dass hier noch keines der Kriegsziele, die sich Netanyahu gesetzt hat, erreicht wurde.
Sie haben es schon angesprochen, Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu hat es zuletzt immer wieder gegeben, zum Beispiel von Angehörigen der israelischen Geiseln. Nehmen Regierungskritiker diesen Jahrestag jetzt zum Anlass, um weiter Druck auf Netanyahu zu machen? Also ist der Feiertag sozusagen Ihr Tag, ein Protesttag?
Ja, sie haben sich ihren Raum auf jeden Fall verschafft. Es gab ja eine staatliche Festtagssendung, die eigentlich normalerweise live stattfindet. Die wurde allerdings aufgezeichnet. Da hat man sich Sorgen gemacht auf Seiten der Regierung, dass die vielleicht von Protesten gestört werden könnte. Deswegen haben sich dann auch kurzerhand Angehörige der Geiseln, aber auch eben Demonstranten haben ja ihre eigene Veranstaltung gemacht. Normalerweise werden da 12 Fackeln angezündet im Gedenken an die 12 Stämme Israels und die alternative Veranstaltung hat das abgewandelt. Die haben Fackeln ausgemacht, um eben an das Schicksal der Geiseln zu erinnern, dass ihre Lichter vielleicht bald ausgehen könnten. So haben sie das formuliert. Eine sehr bewegende Veranstaltung, wo natürlich aber auch viele ehemalige Geiseln auf die Bühne gegangen sind und ihre Erfahrungen geschildert haben, wo man quasi nicht beschönigt, also nicht mit Staatspropaganda hört, wie es ihnen wirklich geht. Die aufgezeichnete Fernsehshow, kann man sagen, die sah da schon ganz anders aus. Da war mit großem Ballett waren da Auftritte oder auch, ja, es waren noch Angehörige von Geiseln dabei, die sind allerdings nicht wirklich zu Wort gekommen und so wollte man sich eben hier den Raum verschaffen.
Und Netanyahu, was gibt er seinen Mitbürgern jetzt zum Unabhängigkeitstag mit auf den Weg? Hat er sich geäußert?
Ja, er hat sich geäußert, er hat auch eine Rede gehalten, die da auch zitiert wurde, allerdings auch wieder voraufgezeichnet. Er hat gesagt, dass er beabsichtigt, diesen Krieg weiterzuführen. Er redet immer noch von Sieg, er sagt er eigentlich bei jeder Rede, die er so hält. Er sagt, die Hamas muss eben bis zum Letzten bekämpft werden und dass diese Mission eben noch nicht abgeschlossen ist und solange müsse dieser Krieg eben fortgeführt werden. Er hat auch nochmal auf den 7. Oktober hingewiesen, dass dies nie wieder passieren darf. Es sind also sehr, sehr tragende Worte, nichts wirklich Neues, was man von ihm hört und was auf jeden Fall fehlt, was mittlerweile auch schon andere Politiker oder auch Militärs eingestanden haben, ist die Verantwortung zu übernehmen für den 7. Oktober, für das Versagen auch des Militärs und dass die Zivilisten nicht beschützt werden konnten, die dort gestorben sind. Davon hat Netanyahu überhaupt nichts gesagt.
Ihre Einschätzung nochmal zum Schluss nach 8 Monaten Krieg. Mit welchem Gefühl schauen die Menschen in Israel in die Zukunft?
Ich glaube, dass die Menschen, wenn man mit denen so spricht, sich Sorgen machen, dass sie auch sich Sorgen machen, wie die Welt auf Israel blickt. Man fühlt sich alleingelassen und unverstanden in der Welt momentan. Viele haben das Gefühl, dass ihre schlimmen Trauma, die am 7. Oktober passiert sind, vergessen werden. Und ja, dass die Welt eher jetzt nach Gaza schaut und eben nicht im Blickfeld hat, dass es hier auch noch leidende Familienangehörige gibt. Aber natürlich sagen auch viele, und das diese Stimmen werden jetzt auch lauter, dass das eigentlich diese Ausgewogenheit, also dass diese der Krieg in Gaza natürlich auch aufhören muss und dass dort auch Menschen sind eben, die gestorben sind und die weiter sterben. Und viele hier wünschen sich eigentlich schon den Frieden und zumindest mit denen ich sprechen konnte, die wollen natürlich auch nicht, dass Unschuldige sterben. Da hört man wirklich viele Stimmen, die das jetzt auch sagen und die einfach nur Ruhe wollen.
Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Die russische Armee hat nach Angaben Moskaus ein weiteres Dorf in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eingenommen. Russische Einheiten sollen Buchowatka unter ihre Kontrolle gebracht und tief in die Verteidigung des Feindes vorgerückt sein. Das hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Buchowatka liegt in der Nähe der ukrainischen Grenzstadt Wowchansk. Die russische Armee hatte nach ukrainischen Informationen letzten Freitag von Russland aus eine Offensive in der Region Charkiw gestartet. Laut Moskau haben die russischen Truppen dabei schon mehrere ukrainische Dörfer in Grenznähe eingenommen. Trotzdem sieht die Führung in Kiew allmählich eine Stabilisierung der Front. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Budanov gibt an, dass die Lage zwar sehr angespannt ist und sich sehr schnell ändert, er sagt aber auch, dass die russischen Truppen an der Grenze blockiert werden. Allerdings hat er davor gewarnt, dass sie einen ähnlichen Vorstoß ein Stück weiter nördlich in Richtung der Gebietshauptstadt Sumy unternehmen könnten. Auch Präsident Selenskyj hatte in seiner Videobotschaft vom Montagabend davon gesprochen, dass ukrainische Truppen den Frontabschnitt verteidigen und sogar zum Gegenangriff übergegangen sind. Unabhängige Bestätigungen für diese Einschätzungen gibt es aber nicht. Bei einem Treffen heute mit US-Außenminister Blinken in Kiew hat Selenskyj darauf hingewiesen, dass es bei der ukrainischen Luftabwehr große Defizite gibt und zum Beispiel für Charkiw 2 Luftabwehrbatterien benötigt werden. Blinken zufolge kommt die neue Waffenlieferung seines Landes für die Ukraine bereits an. Weitere Lieferungen würden folgen. Nach seinen Worten wird die Ukraine mit der Zeit sowohl in militärischer als auch in wirtschaftlicher und demokratischer Hinsicht auf eigenen Füßen stehen. Die USA seien entschlossen, dass das gelingen werde. Und mit Blick auf den russischen Präsidenten hat Blinken hinzugefügt, eine starke, erfolgreiche, blühende und freie Ukraine ist die beste Möglichkeit, um Putin zurechtzuweisen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.